Ah ja, Titel Musik. Okay, was brauchen Sie? Wo kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, sehr gut. Frage, Motivationsverbindung. Was gibt es?
Normal,
Kleider. Normal, Kleider. Normal, Kleider. Dann machen wir wieder so eine Liste. Das hat sich ja bewährt. Normal, Kleider. Und Faktorgruppen. Gibt es auch schon eine Podcast-Folge dazu? Machen wir jetzt einfach nochmal an ein, zwei Beispielen ganz ausführlich. Wir können dann sogar, wenn wir in Z arbeiten, dann kann ich sogar Faktorgruppe und dann Faktorring erklären, so zusammen, wenn Ihnen das irgendwie hilft. Was noch? Ja, Moment. Kreide und Schokobon. Vielen Dank für Ihre Frage. Und?
Die Homomorphie. Ach, und die anders, also anders erklären mit vielleicht weniger Formeln, sondern mehr Wörter.
Ich kann nicht zaubern. Nicht besonders gut. Ich arbeite. Ich weiß wirklich nicht, ob ich diesen Wunsch erfüllen kann. Mal sehen, wie es danach ist. Vielleicht ist es dann ja schon ein bisschen besser, dass ich wachse mit meiner Herausforderung. Gut, weiter. Was noch?
Ja, es ist so irgendwie symmetrische Gruppen, aber eigentlich überhaupt so, warum, wieso, weshalb?
Also, können wir machen, können aber auch vertagen, denn symmetrische Gruppen kommen ja nochmal wieder. Gegen Ende der Vorlesung, wenn wir Spezialkapitel Gruppen machen und. Ne? Oder? Nee? Sind Sie dann schon nicht mehr bei uns?
Nee, ich werde wahrscheinlich noch da sein.
Ja, gut. Na, okay, wir können symmetrische Gruppen machen.
Spaß. Wenigstens mal so angeschneiden.
So ist es nicht. Ja, warum? Ja, natürlich. Warum ist immer eine gute Frage? Warum?
Es ist vielleicht auch besonders so angenehm.
Wie viel Zeit haben Sie? Nein, ich greife das mal auf und wir gucken mal. Vielleicht sind die anderen Sachen gerade drängender, aber wenn ich dann am Ende noch mal kurz was zur Entspannung brauche, dann machen wir das. Und dann starte ich total glücklich in den Feierabend. Gut, haben wir noch was? Ich denke, ein Punkt geht vielleicht noch, ansonsten würde ich jetzt erstmal irgendwo anfangen, ja?
Hauptideale.
Was kommt? Okay, jetzt habe ich noch einen Plan. Das passt super zusammen. Wir machen diese beiden Punkte nämlich zusammen und dann gucken wir von da aus weiter. Ich werde jetzt so tun, als sei die Welt ein bisschen schöner, als sie in Wirklichkeit ist, indem ich Beispiele in Z erkläre, Untergruppe, Normalteiler, Ideale, Faktorkram. In Z ist alles vergleichsweise wunderschön und einfach zu handhaben. Ich werde darüber hinweggehen, dass im richtigen Leben die Ringe nicht so schön sind und dass es schwieriger ist, zu zeigen, ob etwas ein Normalteiler ist und damit müssen wir dann erstmal leben. Für den Augenblick, um erstmal sich wohler mit den Begriffen zu fühlen, ist das, glaube ich, mit Z nicht so schlecht. Es gab eine Aufgabe dazu, die was damit zu tun hat. Ich habe doch bei einem der Homomorphiesätze gesagt, ja, wenn N Normalteil ist und U eine Untergruppe, ist das Produkt der eine Untergruppe. Und ich habe gesagt, das dürfen Sie erstmal glauben und wir kümmern uns da später drum. Es gab jetzt für diesen Workshop Aufgaben, die was damit zu tun hatten. Vielleicht hat jemand von Ihnen sich das hier sogar angeschaut. Denn je nachdem, wie man da rangegangen ist, konnte man nochmal sehen, was das Besondere bei Normalteilen ist. Okay. Wir gucken also Z an, und zwar gucken wir Z zweimal um. Ja, wir gucken Z zweimal an. Und zwar einmal als wunderschöne arische Gruppe, Z mit Plus. Und dann hat Z aber noch eine weitere Identität. Und Z Salz rings. So. Fangen wir an mit Untergruppen von Z mit Plus. Was muss denn in jeder Untergruppe von Z mit Plus drin liegen? Welche ganze Zahl muss man da auf jeden Fall haben? Ja.
Die 0.
Die 0, genau. Denn jede Untergruppe enthält immer das neutrale Element und das neutrale Element hier ist die 0. So, das heißt, wenn wir jetzt irgendeine Zahl, sagen wir mal, sei U, ist eine Untergruppe von Z bezüglich Plus, denn das ist das, was oben steht, das schreibe ich jetzt nicht immer nochmal hin, dann wissen wir schon, 0 liegt in U. Einfach, weil es eine Untergruppe ist. Und jetzt kommt ein Trick. Und diesen Trick können wir in Z benutzen, weil wir die ganzen Zahlen gut kennen. Da dürfen wir jetzt auch Schulwissen verwenden. Ich möchte nämlich jetzt darauf hinaus, dass entweder ein U sowieso nur aus 0 besteht, das ist dann eine langweilige Untergruppe, aber halt eine, die man immer hat, oder aber, dass man sehr genau hinschreiben kann, wie U aussieht. Ganz einfach. Da müssen wir zusammen ein bisschen überlegen und müssen etwas Schulwissen wieder rauskramen. Erster Fall. Die Untergruppe U enthält wirklich nur das Element 0. Dann hören wir auf, denn für das, was wir danach machen wollen, ist dieser Fall nicht interessant. Nochmal kurz nachgucken. Warum ist das eine Untergruppe bezüglich Plus? Wir prüfen einmal schnell alles nach. Diese Menge ist abgeschlossen bezüglich Plus, denn 0 plus 0 ist 0. Und dann nochmal plus 0 ist immer noch 0. Blablabla. Das ist also eine Menge mit Verknüpfung. Es gibt ein neutrales Element, nämlich 0. Es gibt ein Inverses zu 0, nämlich 0. Und das Assoziativgesetz bezüglich Plus gilt auch. Das heißt, man hat hier wirklich eine Gruppe, die ist halt nur ganz klein. Jetzt kommt der zweite Fall. U ist nicht 0. Und jetzt stellen wir uns ganz blöd an. Was ist das Nächste, was ich aus dieser Aussage schließen kann? Dass U nicht nur das Nullelement enthält. Was kann ich daraus schließen? Ohne noch irgendwas anderes zu wissen. 1, 2. Niemand? Das kann ich auch in der ersten Linearen-Algebra-Vorlesung schon fragen. Wenn ich eine Menge habe, die nicht nur dieses eine Element enthält, was da steht, was weiß ich dann über diese Menge? Sagen Sie es ruhig laut, das war bestimmt richtig. Und wenn Sie sich unterfordert fühlen, ist das okay.
Na, das sind noch andere Elemente drin.
Dankeschön. Ach so, das. Danke. Ich wusste gerade gar nicht. Okay, wie die Kollegin völlig richtig gesagt hat, gibt es jetzt in U noch etwas anderes außer mir. Dieser Zahl U, das ist jetzt irgendeine Zahl. 12 minus 5, 100, okay. In dem Moment, wo wir diese Zahl in U haben, was liegt jetzt auch noch alles in U? Jetzt sind wir das war ganz schnell.
Das additive Inverse von U.
Das additive Inverse von U. Ja, denn wir haben ja eine Untergruppe. Was noch? Was noch? Sagen wir, 5 liegt drin. Dann haben wir jetzt gelernt, minus 5 liegt auch drin. Ja, was noch? Ah.
10 müssen auch drin liegen.
Weil das nämlich sich wie schreiben lässt?
Ja, U ist gleich. Also 10 ist 5 plus 5.
5 plus 5, genau. Also 5 mit sich selber verknüpft und eine Untergruppe ist ja unter der Verknüpfung abgeschlossen. Okay, das heißt, mit U kriegen wir auch minus U und U plus U und so weiter. Das heißt, wir kriegen jetzt alles, was man durch sukzessives weiteres Addieren oder Subtrahieren aus U basteln kann. Das kriegen wir jetzt da drin. Das können wir schreiben. Als das Erzeugnis von O in dieser Gruppe mit Addition oder aber als Menge aller ganzzahligen Vielfachen von U funktioniert auch, also U mal Z, da haben wir jetzt wirklich zwei Möglichkeiten. Ich schreibe beides hin. Jetzt ist das Erzeugnis von U und hier ist der Kontext wichtig. Der Kontext ist diese Gruppe und das ist dasselbe wie U mal Z, alle ganzzahligen Vielfachen von U. Das ist jetzt eine Teilmenge der Gruppe U. Okay, das haben wir einfach nur daraus geschlossen, dass U eine Untergruppe ist und dass es deswegen abgeschlossen ist unter Addition und Inversenbildung. Okay. Mein Ziel ist jetzt, U selbst als zyklische Gruppe zu erkennen. Es könnte sein, dass das U selber schon, das kleine U hier, ganz U erzeugt. Könnte also sein, wir haben vorhin gesagt, 5 könnte ja drin liegen, wenn U gleich 5 ist. Es könnte sein, dass Groß U einfach die Menge aller Vielfachen von 5 ist. Muss aber nicht. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass minus 3 auch drin liegt. Minus 3 ist kein Vielfaches von 5. Das hätten wir jetzt also sozusagen noch nicht gesehen. Und jetzt die Frage, was machen wir? Wie gehen wir daran? Wie kommen wir auf ein Element, was U erzeugt? Sodass wir die Untergruppe ganz einfach und kompakt hinschreiben können. Hat da jemand eine Idee? Das ist eine Untergruppe, da liegen jetzt haufenweise Zahlen drin. Wir haben jetzt eine rausgegriffen, haben gesagt, das komplette Erzeugnis davon liegt jetzt auch drin. Wenn Sie irgendwelche anderen Zahlen aus U hernehmen, können Sie immer dasselbe machen. Dann liegt halt immer dieses ganze Zeug in U drin. Und jetzt ist meine Frage, wie finden wir ein Element klein u, derart, dass man durch die Vielfachen davon schon die ganze große Gruppe U abdeckt? Das geht nicht immer, aber in den ganzen Zahlen geht das. In den ganzen Zahlen plus funktioniert das. Und da dürfen wir jetzt Schulwissen verwenden. Was könnte man benutzen? Sie haben die Frage nicht verstanden? Okay, ich mache mal ein Beispiel. Oder ich Schmierzettel. Sagen wir mal, U enthält als Teilmenge die Menge 3, 5, minus 5, minus 6, 15. Sagen wir mal, wir kennen diese Zahlen, die liegen in U drin, die haben wir irgendwie gesehen. Jetzt haben wir reingegriffen und haben als erstes die 5 gesehen, das ist unser kleines U, und haben gesehen, alle Vielfachen von 5 liegen jetzt da drin. Dann habe ich also jetzt die 5 erwischt, die minus 5 und die 15. Dann gucke ich weiter und sehe, oh, da ist aber noch mehr Kram. Okay. Ja.
Und der Springpunktzerlegung, das ist dadurch sozusagen die.
Kann man machen. Dadurch sieht man immer schnell die Vielfachen. Aber es hilft mir nicht weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die 3 und die 5 gucke. Das sind ja schon Primzahlen. Aber die Frage ist, wie kann ich das jetzt sehen? Wie erkenne ich sozusagen die Leute, die keine Vielfachen von 5 sind? Was muss ich dafür machen?
Alles, was mit 0 oder 5 zusammen besteht, das gibt es teilbar.
Genau, das heißt, ich kann jetzt einfach in U reingucken und schauen, ob ich irgendwas finde, was nicht ein Vielfaches von 5 ist. Und wenn ja, dann schnappe ich mir das und mache dann damit genau dasselbe. Da weiß ich auch, wie das Erzeugnis davon ist. Okay, also das kann ich jetzt immer weitermachen. Die Frage ist, werde ich irgendwann mal fertig? Erstmal denkt man ja, nee, denn U ist jetzt schon unendlich groß. Warum werde ich damit irgendwann fertig? Das finde ich jetzt interessant. Das ist eine Eigenschaft der ganzen Zahlen, die wir noch nicht hier in der Vorlesung bearbeitet haben, sondern die wir aus der Schule kennen. Die dürfen Sie jetzt einmal benutzen hier. Sie hatten jetzt, glaube ich, beide eine Idee. Wollen Sie anfangen?
Ja, es gibt ja einfach Zahlen, die ich vielleicht so mir noch nicht rausgeschnappt habe, aber die durch eine kleinere Zahl teilbar sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die 5 habe und die 3 habe und die 2 habe, dann habe ich ja schon sehr, sehr viele Zahlen abgedeckt.
Ja, und ich darf ja kombinieren.
Genau,
ich darf kombinieren. Zum Beispiel weiß ich doch, wenn 3 und 5 in U liegen, dann liegt auch 5 minus 3 drin. Das ist ja eine Untergruppe. So kriege ich die 2. Aus diesen beiden kann ich um die 2 basteln. Ja, aber dann kann ich mir aus der 3 und der 2 die 1 basteln. Und wenn 1 in der Untergruppe liegt, liegt alles drin. So, und das ist das, worauf ich hier hinaus möchte. Entweder Habe ich hier zufällig schon so ein U gefunden, der aber, dass die Vielfachen davon schon ganz U sind? Oder ich finde jetzt noch weitere, ich kann dann ja sozusagen nach möglichst kleinen Elementen suchen, also betragsmäßig möglichst kleinen Elementen. Hier benutze ich wirklich Schulwissen. Wenn das noch nicht ganz U ist, dann suche ich jetzt nach betragsmäßig möglichst kleinen Elementen, die ich noch nicht gesehen habe. Da würde man in dieser Menge also dann sofort auf die 3 kommen. Das ist kein Vielfaches von 5, da es betragsmäßig möglichst klein ist und man ja alle Vielfachen davon in der Untergruppe sehen muss, weiß ich dann, dass ich so auf Primzahlen komme. Und dann kann ich aus den Primzahlen mir sozusagen ein kleinstmögliches Element basteln und sehe dann, dass das ganz U erzeugt. In diesem Fall sehe ich die 2, dann daraus die 1. Hätte aber auch sein können, was hätte noch sein können? Das muss ich kurz überlegen. Wir haben schon mit der Primzahl angefangen, deswegen sind wir hier so schnell fertig. Aber es hätte ja auch so aussehen können. Unsere erste Zahl hätte sein können 12. Dann hätten wir vielleicht noch sowas gesehen wie minus 4, minus 6, 10 oder so. Dann hätten wir halt mit der 12 angefangen. Hätten wir alle Vielfachen von 12 gehabt. Dann hätten wir geguckt, oh, hier sind noch andere Zahlen, die keine Vielfachen von 12 sind. Unter denen, die wir sehen, nehmen wir die betragsmäßig kleinste. Dann haben wir hier minus 4 und sehen dann, oh, jetzt haben wir alle Vielfachen von 4 drin. Und dann guckt man weiter und kombiniert aus den Sachen, die man noch findet, so lange weiter, bis man irgendwann bei der kleinstmöglichen Zahl angekommen ist, betragsmäßig, die man daraus basteln kann. Und da gibt es jetzt ein, das muss immer eine Primzahl oder 1 sein. Das ist der Witz. Das ist Teilen mit Rest in den ganzen Zahlen. Das ist einfach nur Teilen mit Rest. Das heißt, so kommt man drauf, dass man am Ende ein möglichst kleines U findet, derart, dass das Erzeugnis von U da drin liegt. Und dann, wenn das so möglichst klein ist, betragsmäßig, muss U komplett das Erzeugnis von diesem kleinen U sein. Und zwar wegen dieses Rechenverfahrens, das wir uns jetzt an diesem Beispiel überlegt haben. Ansonsten könnte man immer weiter mit Rest teilen, das sozusagen der Witz. Das funktioniert hier in den ganzen Zahlen. Das ist was Besonderes, was nicht in jeder Gruppe so funktionieren würde. Aber es gibt einen Grund, warum ich das hier erkläre. Denn was wir in Wirklichkeit benutzen, ist schon das Zusammenspiel von Addition und Multiplikation in den ganzen Zahlen. Wir benutzen den euklidischen Algorithmus, wir benutzen Teilen mit Rest. Und das ist eigentlich was hier auf die Ringeseite gehört. Ich wollte nicht einfach behaupten, dass diese Untergruppe U von so einem kleinen U erzeugt wird. Ich wollte wenigstens mal kurz begründen, warum das so ist. Okay, jetzt haben wir also eine Untergruppe, die nicht nur aus 0 besteht. Und wir haben uns überlegt, dass wenn man so ein kleines U sozusagen betragsmäßig möglichst klein in U findet, sprich man teilt so lange mit Rest, bis es nicht mehr weitergeht, dass man dann rausbekommt, dass das große U in Wirklichkeit von einem kleinen U erzeugt wird. Wir schreiben das in Teilen mit Rest. Und dann bekommt man raus, es gibt eine ganze Zahl A aus Z so, dass man U schreiben kann als Erzeugnis von A, was das gleiche ist wie A mal Z. Das muss übrigens keine Primzahl sein. Es kann sein, dass dann Teilen mit Rest nachher sowas übrig bleibt wie 4. Und dann ist U halt die Untergruppe, die aus allen Vielfachen von 4 besteht. Das ist eine wunderschöne Untergruppe, die kann da rauskommen. Es muss keine Primzahl sein am Ende. Aber irgendwie muss man halt auf was betragsmäßig möglichst Kleines kommen. Stimmt, ich glaube, dann habe ich gesagt, das ist 1 oder die Primzahl. Das stimmt nicht. Man kommt beim Teilen mit Rest, kommt man irgendwann auf etwas betragsmäßig möglichst Kleines. Das muss aber nicht 1 oder eine Primzahl sein. Es ist dann nur so, dass es nichts mehr in der Gruppe gibt, was außer 0, was betragsmäßig kleiner ist. Und das wird dann unser Erzeugniselement. Jetzt nehmen wir uns diese Untergruppe her und wir wollen uns die Faktorgruppe, die dazugehört, anschauen. Und dazu werde ich jetzt nochmal konkret. Wir hatten vorhin die 5. Die 5 finde ich hier von der Größenordnung her ganz gut. Links machen wir einen weiter Schmierzettel und hier unter setze ich jetzt logisch das fort, was oben angefangen hat. Das heißt, wir machen jetzt das Beispiel A mit 5. Und jetzt wollen wir uns die Faktorgruppe angucken. Z modulo U, das ist jetzt also Z modulo 5 mal Z. Oder Erzeugnis von 5, können Sie aufschreiben. Aber kommt auch selber raus. Ja, wie sieht denn die aus? Wie sieht diese Faktorgruppe aus? Erstmal, also was für Elemente hat diese Menge? Man kann hier ja als Gruppe oder als Ring interpretieren, da gehe ich gleich auf die andere Seite. Wie sieht die aus? Was liegt da drin? Das ist jetzt ja eine Menge von Mengen. Ja?
0 plus 5z, 1 plus 5z und so weiter bis 4 plus
5z. Genau. Hier ist egal, auf welche Seite man den Repräsentanten schreibt, weil das alles kommutativ ist bezüglich Plus. Deswegen mache ich es jetzt so, wie Sie gesagt haben. In meiner Vorlesung schreibe ich meistens die Repräsentanten nach rechts. Ja. Habe ich mir so angewöhnt. Aber okay. Wer erklärt denn mal, was wir da eigentlich sehen? Das sind ja erstmal nur so komische Mengen. Was sehen wir denn da eigentlich? Ja?
Das sind Bestklassen.
Genau. Wie muss ich mir zum Beispiel diese Menge hier vorstellen? Was für Zahlen sind das?
Mit alle Zahlen, die mit 5 multipliziert, die einen Rest von 1 haben, wenn ich mit 5 teile.
Das ist besser. Die beiden teilen durch 5 Rest 1 lassen. Ja. Ja, das ist die beste Beschreibung. Hier sind die Zahlen, die beim Teilen durch 5 Rest 3 lassen. Gucken wir mal eben. Alle ganzen Zahlen lassen sich in eine dieser Kategorien einordnen, denn beim Teilen mit Rest haben alle ganzen Zahlen beim Teilen durch 5 den Rest 0, 1, 2, 3 oder 4. Das heißt, hiermit überdecken wir alle ganzen Zahlen. Wir haben die jetzt quasi in Schubladen gesteckt. So kann man sich Faktorgruppen ganz gut vorstellen. Eine Faktorgruppe besteht aus Schubladen. In diesen Schubladen, das sind dann häufig wieder selbst Mengen, diese Schubladen, aber ist ja auch klar, in so eine Schublade muss ja auch was reinpassen. Und damit wird sozusagen die ganze Gruppe sortiert in diese Teilmengen mit bestimmten Eigenschaften. In dem Fall ist die Eigenschaft, die die Faktorgruppenelemente definiert, sozusagen der Fehler, den man beim Teilen durch 5 macht. Der Rest, der beim Teilen durch 5 macht. Ergibt das Sinn mit den Schubladen? Okay, ja?
Ich kann mir das jetzt in das Klassen durchaus vorstellen.
Ja.
Wie kann ich mir das bei anderen Sachen? Ich meine, es sind ja nicht immer Restklassen. Es sind generell.
Es sind immer Nebenklassen und Restklassen sagen wir halt bei der Addition und beim Teilen mit Rest, sonst sagen wir Nebenklassen. In der linearen Algebra habe ich noch so ein Beispiel gebracht, in der Ebene mit einer Gerade, also mit einem eindimensionalen Teilraum mit einem R-Quadrat, den man so verschoben hat. Da waren dann die Restklassen diese verschobenen Geraden. Das ist noch ein Beispiel für den Faktor. Das heißt, man rechnet dann nicht mit einzelnen Punkten, sondern mit Geraden. Und man addiert zwei Geraden, indem man sich so Vertreterpunkte hernimmt und die addiert. Und genauso ist es auch hier so, man würde jetzt zwei solche Schubladen addieren, indem man zwei Elemente aus jeder Schublade, also aus beiden Schubladen jeweils ein Element nimmt, die addiert und dann guckt, in welche Schublade das gehört. Und das ist dann, diese Schublade ist dann das Ergebnis der Addition. Soll ich das mit den Schubladen nochmal langsam erklären? Okay, ich finde das gar nicht schlecht. Die Elemente der Faktorgruppe Z mod U sind Mengen und diese Mengen stellen wir uns jetzt für den Moment vor wie Schubladen und auf diesen Schubladen ist immer so ein Aufkleber. Aufkleber 0, 1, 2, 3, 4. Jetzt wollen wir zwei von diesen Elementen addieren. Das heißt, wir wollen wissen, wenn ich ein Element aus der Schublade mit Aufkleber 0 nehme und ein Element, wenn ich die Schublade mit Aufkleber 0 nehme und dazu addiere die Schublade mit Aufkleber 3, was für eine Schublade kommt da raus? Der Name der Schublade ist 3, denn was ich einfach nur mache ist, ich nehme die beiden Aufkleber, gucke, was rauskommt, wenn ich die addiere und das ist dann der Aufkleber für das Resultat. So kann man sich das vorstellen. Das ist jetzt in der Gruppensprache. Und warum macht man sowas? Warum ist das praktisch? Na, in der Vorlesung gibt es ja später noch den Teil mit Zahlentheorie. Da rechnen wir die ganze Zeit im Prinzip so, aber wir finden dafür eine noch andere Sprache. Und es ist total typabhängig, ob man diese Restklassensprache schöner findet oder die andere Sprache, die ich da noch einführe, die Modularrechnung. Was man nämlich dann einfach macht, ist, man nimmt sich nur die Aufkleber und rechnet mit den Aufklebern und man vergisst, dass es noch die Schublade gibt mit dem ganzen anderen Zeug. Das machen wir später. Und wenn Sie wollen, können Sie das schon im Hinterkopf behalten, denn möglicherweise hilft Ihnen das. Aber das ist die Idee, die dahinter steckt. Anstatt mit allen ganzen Zahlen zu arbeiten, interessieren wir uns momentan nur dafür, welchen Rest die beim Teilen durch 5 lassen. Das ist der Aufkleber. Und wir behandeln alle ganzen Zahlen, die in die gleiche Schublade gehören, so, als wären sie gleich. Wir unterscheiden die nicht. Das ist so, als wenn man mit geraden und ungeraden Zahlen rechnet. Es interessiert einen nur, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Der Rest ist einem egal, warum auch immer. Das heißt, nur der Aufkleber, gerade oder ungerade, ist dabei interessant. Und man vergisst, was die Zahl eigentlich ist. Das wären dann 2 Schubladen. Und die hätten dann Aufkleber 0 und 1. Hilft es ein bisschen? Dieses Bild mit den Schubladen. Und das Tolle an diesen Schubladen ist, dass zumindest in der Mathematik, die können beliebig groß sein. Stellen Sie sich vor, dass die so schmal sind, aber dann nach hinten auch durchaus unendlich lange weiterlaufen können. Okay. Gehen wir mal kurz in die Ringesprache. Dann kommen wir nämlich bei Idealen raus. Was ich hier gemacht habe mit diesem Trick mit dem Teilen mit Rest und so, wie ich versucht habe, so ein bisschen zu erklären, wie man dann auf so einen Erzeuger A kommt, da habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich eine Idee benutzt, mit der man eigentlich zeigt, dass im Ring Z jedes Ideal ein Hauptideal ist. Das kommt später in der Vorlesung auch noch dran, genauso. Okay, da habe ich also so ein bisschen vorgegriffen. Jetzt wollen wir uns ein Ideal anschauen. Sei J ein Ideal von Z. Dann wissen wir ja, dass J insbesondere eine Untergruppe ist von Z mit Plus. Das heißt, alles, was wir uns hier überlegt haben, dürfen wir jetzt schon wissen. Und wie gesagt, wir machen das später nochmal ganz explizit. Wir überlegen uns, wie das eigentlich kommt, dass in bestimmten Ringen alle Ideale Hauptideale sind. Das heißt, dass die alle aus Vielfachen eines Elements aus dem Ring bestehen. Ich schreibe das mal so hin. Da J mit Plus eine Untergruppe von Z mit Plus ist, wissen wir schon, und zwar mit der linken Seite, deswegen wissen wir das schon, so, wissen das mit der linken Seite, das ist ein Element, ich nenne es jetzt aber anders, B aus Z gibt, so, dass man das Ideal schreiben kann als B mal Z. Und jetzt dürfte ich das auch wieder als die von B erzeugte Untergruppe schreiben, aber ich mache es nicht, weil das die typische Schreibweise für Hauptideale ist. Deswegen lasse ich das jetzt genau so hier stehen. Und ich bleibe mal bei dem Beispiel 5. So wie hier dieses A 5 sein sollte in dem Beispiel, mache ich jetzt hier das Beispiel B gleich 5. Und dann kriege ich da so ein Faktoring. Z mal J. Naja, da jetzt B mal Z 5 mal Z ist, also als Menge genau dasselbe wie hier diese Untergruppe, kriegen wir auch genau die gleiche Menge von Elementen. Daran hat sich erstmal nichts geändert. Diese Restklassen da, die beziehen sich nämlich auf Plus. Das ist wichtig im Faktoring. Die Restklassen im Faktoring beziehen sich auf die Verknüpfung Plus. Sehen also erstmal so aus wie die Elemente der Untergruppe, also der de facto Gruppe, wenn man sich auf die Untergruppe konzentriert und auf die Verknüpfung Plus. Das heißt, hier kriegen wir die gleiche Menge. Sieht nur anders aus, vielleicht, wenn ich jetzt J hinschreibe statt 5 mal Z. Ich glaube, ich schreibe es mir genauso. Und was ist jetzt neu? Naja, hier hatte ich nur eine Verknüpfung. Ich hatte nur die Untergruppenstruktur. Und wir haben uns auch nur überlegt bei den Elementen in der Faktorgruppe, wie man die addiert. Wir haben uns überlegt, wie man Schubladen addiert, mehr nicht. Jetzt wollen wir auf einen Ring hinaus. Das heißt, wir sollten uns auch überlegen, wie man Schubladen multipliziert. Das ist auch ein bisschen interessanter vielleicht. Also, Z modulo J ist ein Ring. Die Addition haben wir hier drüben schon verstanden, die Schubladenaddition. Jetzt kommt die Schubladenmultiplikation. Wer erinnert sich denn, wie, wenn ich das gleiche Bild nehme, also Schubladen und die Aufkleber sind die Repräsentanten, wie multipliziere ich denn dann 2 Schubladen?
Ja?
Ich multipliziere die Aufkleber miteinander.
Genau.
Und dann, ja, dann kann man auch schauen, ob es größer ist als 5, wieder teilen mit 5.
Genau, dass man wieder auf einen dieser Reste kommt. Genau. Aber das ist dann ja auch nur ein anderer Repräsentant für die gleiche Schublade. Ein anderer, sozusagen ein anderes Element aus der Schublade, nicht das, was vorne als Aufkleber dranhängt. Okay. Zum Beispiel ist 2 plus 5 mal z mal, da mache ich jetzt so ein Kringelmal, 3 plus 5 mal z, das gleiche wie, ne? Wir multiplizieren die Aufkleber, 2 mal 3 plus 5 mal z, 2 mal 3 ist 6. Und wenn ich mir jetzt wieder überlege, ich möchte auf einen der Aufkleber kommen, also auf einen der Reste beim Teilen durch 5, welchen muss ich dann nehmen, wenn hier eine 6 rausgekommen ist? Was ist der richtige Aufkleber?
Ja. Na, 1.
1, genau. Das ist die Schublade, wo das reinkommt. Ja. So haben wir jetzt eine Ringstruktur und was ich versucht habe, damit zu illustrieren, ist, dass zumindest wenn man in Z arbeitet, mit Untergruppen von Z und Idealen von Z, dass dann die Rechnungen, die man im Faktoring macht oder in der Faktorgruppe, überhaupt nicht schlimm sind, denn man rechnet ja immer nur mit diesen Repräsentanten. Man darf nur nicht vergessen, was eigentlich die Objekte sind, mit denen man arbeitet. Das sind hier eben nicht einfach nur Zahlen, sondern es sind Mengen von Zahlen. Und tatsächlich sind das einfach nur verschiedene Sprachen für eine Art und Weise zu rechnen. Ich gebe Ihnen mal, kann ich Ihnen spontan ein Beispiel geben? Versuch's mal. Nehmen Sie an, Sie wollen eine diophantische Gleichung lösen, und zwar die hier. Y Quadrat gleich 13 mal x minus 7. So, kann ich hier hinschreiben, kann man in der Schule schon hinschreiben, kann man jemanden in der Straßenbahn fragen, ist total leicht zu verstehen. Bitte finden Sie ganze Zahlen x und y, die das erfüllen. Gibt es welche, gibt es keine. Wer könnte das machen? Am Ende der Algebra-Vorlesung können Sie es. Ich gebe Ihnen einen ersten Hinweis. Wir gucken auf dem Schmierzettel nach, ob es Lösungen gibt. Das heißt, auf dem Schmierzettel gucken wir jetzt mal, wenn es ganze Zahlen x und y gibt, die das erfüllen, was muss denn dann los sein? So, wir gucken jetzt einfach mal nach. Mit der Vermutung, dass es vielleicht keine Lösung gibt, könnte passieren, dann könnte man es als Widerspruchsbeweis aufschreiben. Oder aber, bei der Methode, die Sie später in der Vorlesung lernen, da kommt dann sozusagen theoretisch raus, es gibt eine Lösung, auch wenn Sie die Lösung nicht explizit gefunden haben. Manchmal reicht es ja zu wissen, dass es eine Lösung gibt. Was ist die erste Überlegung? Damit das eine Lösung haben kann, muss es ja richtig sein, dass, muss ich kurz überlegen, dass y-Quadrat beim Teilen durch diese Zahl, also insbesondere beim Teilen durch 13, denn das ist ja ein Vielfaches von 13, den Rest minus 7 hat. Beim Teilen durch 13 ist egal, ob man sagt Rest minus 7 oder Rest 6. Das heißt, wenn es hierfür eine Lösung gibt, dann muss die eine bestimmte Teilbarkeitseigenschaft haben bezüglich 13. Und damit ist man bei diesem Thema Teilen und Rest und solche Restklassen von Z, in dem Fall Z modulo 13 Z. Das heißt, mit so einer ganz einfachen Frage, die man in der Schule schon stellen kann, ist man auf einmal, wenn man sie beantworten will, bei genau diesem Thema Teilen und Rest und Einteilung von Z in Restklassen bezüglich einer Zahl. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Das kann ich jetzt nicht so in einer Minute andeuten, aber da werden wir dann noch Methoden lernen in der Vorlesung. Und dann gucken Sie da drauf und wissen innerhalb von 10 Sekunden, ob das eine Lösung hat oder nicht. Das ist wirklich so. Okay. In der Podcast-Folge habe ich noch ein Beispiel gemacht, das kann ich hier noch ganz kurz so ähnlich anschließen, nur um nochmal zu verdeutlichen, was sowas wie der Homomorphiesatz soll. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich versuche mal zu zaubern. Da bleibe ich mal bei diesem Beispiel mit 5 mal z. Das hier ist jetzt eine Gruppe mit 5 Elementen. 1, 2, 3, 4, 5 ist eine Gruppe bezüglich dieser lustigen Addition mit den Aufklebern. Und jetzt schnappe ich mir einfach eine andere Gruppe mit 5 Elementen, die ich kenne, und versuche den Homomorphiesatz zu benutzen. Okay? Einfach nur, weil ich es kann. Die andere Gruppe ist E. E ist eine Untergruppe von der symmetrischen Gruppe S5. Und G sieht folgendermaßen aus. Das ist die Gruppe, die erzeugt wird von 1, 2, 3, 4, 5. Also von diesem 5-Zyklus, der jedes Element immer so einen weiter tauscht. Und wenn man ihn 5-mal angewandt hat, dann sind alle Elemente wieder da, wo sie am Anfang waren. Okay? Das ist jetzt nur symmetrische Gruppennotation. Und das ist eine Gruppe mit 5 Elementen. Denn ein Element, nächstes Element, wenn ich das 2-mal anwende, nächstes Element, wenn ich das 3-mal anwende, nächstes Element, wenn ich das 4-mal anwende und wenn ich es 5-mal anwende, bin ich bei der Identität. Das sind meine 5 Elemente. Okay? Bezüglich Hintereinanderausführung von Permutationen. So, das ist also eine wunderschöne Gruppe, auch mit 5 Elementen. Und da kann man ja mal gucken. 5 Elemente, die Anzahl passt, vielleicht gibt es ja eine Bijektion von der einen Gruppe in die andere. Also so ein Gruppenisomorphismus. Na, dann können wir die Abbildung benutzen, die wir schon kennen, aus diesem einen Lemma, ich glaube es war 1.11. Diese Abbildung Alpha von, wie war das, ich glaube von Z nach G. Und die würde hier so funktionieren, so ein kleines Z aus Z wird abgebildet auf diesen Zyklus, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann so oft hintereinander ausgeführt, wie das Z vorgibt. Ich schreibe mal hoch Z. Also Z mal nacheinander angewandt. Zum Beispiel wäre 5 abgebildet mit Alpha, 5 mal der hier hintereinander ausgeführt, also die identische Abbildung. So, das kann man machen. Das ist einfach ein ganz konkreter Fall von der Abbildung, die wir benutzt haben in Lemma 1.11. Dann überlegt man sich, dass das wirklich ein Gruppenhomomorphismus ist, von der Gruppe Z mit Plus in die Gruppe G mit Hintereinanderausführungen. Dann ist das eine surjektive Abbildung, denn wenn ich 1 abbilde, dann kommt genau dieser Zyklus raus und der erzeugt ja die ganze Gruppe. Und dann kommt der Homomorphiesatz und sagt, Z modulo Kern von Alpha ist isomorph zu, ich nehme mal das Zeichen, das wir dafür haben, ist isomorph zum Bild, die Abbildung war surjektiv, also zu ganz G. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, wenn wir den Kern von Alpha gefunden haben, dann haben wir eine Gruppe, eine Faktorgruppe von Z, also eine Gruppe mit Schubladen und Aufklebern, wo wir genau wissen, wie wir rechnen müssen, die so aussieht wie diese Gruppe von Permutationen. Das heißt, als Gruppen sind die eigentlich nicht zu unterscheiden. Die Elemente heißen nur anders und die Verknüpfung ist eine andere, aber die haben die gleiche Struktur. Ja, und was ist der Kern? Null liegt immer im Kern, das ist lang. Ganz hart gesehen, 5 liegt im Kern. Denn wenn ich hier 5 einsetze, wende ich das 5 mal an, dann komme ich auf die Identität. Was liegt noch im Kern?
Ein Vielfaches von 5.
Das heißt, diese fette Untergruppe 5 mal Z, die wir da schon gesehen haben, die liegt im Kern von Alpha. Jetzt ist die Frage, ob noch mehr drin liegt. Na, wir können ja mal überlegen, wenn da noch andere Elemente reinkommen, dann müssen das ja Elemente sein, die zu 5 teilerfremd sind. Also sowas wie 1, 2, 3, 4, 7, was auch immer. Dann kann man ja einfach mal ausprobieren und man merkt, wenn man solche Zahlen für Z einsetzt, dann kommt hier immer eine Version von diesem, also ein Vielfaches sozusagen von diesem Zyklus aus, was nicht die identische Abbildung ist. Zum Beispiel der 2-mal angewandt oder 3-mal oder so oder das Inverse davon. Das heißt, der Kern ist wirklich genau 5 mal Z. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt einen Gruppenisomorphismus gefunden von dieser Schubladengruppe hinein in eine Gruppe von Permutationen. Und das ist eine Gruppe, die man sich auch ganz praktisch vorstellen kann, zum Beispiel als Drehungsgruppe eines regulären Fünfecks oder so. Also ganz, ganz praktisch, das ist was ganz Handfestes. So, warum habe ich das gemacht? weil wir jetzt für diese Gruppe eine schöne Anwendung vom Homomorphiesatz gesehen haben. Und das können wir aber jetzt nicht ohne weiteres verallgemeinern auf den Faktor Ring, den wir ja auch noch gesehen haben. Wir haben so einen Homomorphiesatz für Ringe, aber ich sehe zumindest jetzt nicht, wie wir daraus spontan einen Ring basteln können. Das heißt, da müssten wir uns jetzt einen anderen Ring suchen. Ich hätte da ein, zwei Ideen, was man probieren könnte. Aber müssten wir jetzt versuchen, einen Ring zu finden mit 5 Elementen und dann so eine ähnliche Abbildung. Dann könnte man den Homomorphiesatz für Ringe da drauf werfen und so. Machen wir jetzt nicht. Aber ich wollte einmal noch den Homomorphiesatz illustrieren, so mit so einem konkreten Beispiel, in der Hoffnung, dass das irgendwie hilft. Und die Idee ist immer, zu sehen, wann zwei Gruppen sich eigentlich nicht groß unterscheiden. Denn, wie erkläre ich das? Wenn wir so durch die Welt laufen, durch die mathematische Welt, und am Wegesrand immer mal so eine Gruppe rumlaufen sehen, und dann ist da noch ein Ring, und dann wächst da irgendwo noch ein Körper und so. Wir sehen dieses ganze Zeug, und unsere Aufmerksamkeit sollte nicht immer wieder sich damit beschäftigen müssen, ob wir da jetzt was Neues sehen oder etwas, was wir eigentlich schon kennen. So, wir stellen uns vor, wir laufen durch die Natur, dann sehen wir ein Gänseblümchen. Dann irgendwann später sehen wir nochmal was, sieht so ähnlich aus wie ein Gänseblümchen, aber vielleicht doch nicht, die Blätter sind ein bisschen anders, okay, ist eine neue Pflanze. Laufen wir weiter, das ist aber jetzt definitiv ein Gänseblümchen, das ist einfach nur größer als das andere, was wir gesehen haben. So, das ist ungefähr die Idee, dass wenn wir so rumlaufen, wir Methoden haben, um schnell zu sehen, ob ein mathematisches Objekt, was uns da über den Weg läuft, wirklich neu ist oder eigentlich nur etwas ist, was wir schon kennen und dann sozusagen in Verkleidung oder die Elemente haben halt eine andere Farbe oder das Ding hat halt eine andere Jacke an oder wie auch immer Sie sich das vorstellen wollen. Dafür sind solche Sätze da. Das heißt, ich mache das nicht, um zu testen, wie viel Abstraktionsvermögen Sie haben und wie komplexe Dinge werden können, bevor Sie aus dem Hörsaal rennen oder mich mit Tomaten bewerfen oder so, sondern ich mache das, damit Sie Werkzeuge haben, um schnell zu erkennen, ob eine mathematische Struktur wirklich neu ist oder eine, die Sie schon kennen. Dafür ist das gedacht. Und das wird in der Forschung auch wirklich benutzt. Sowas wie der Homomorphiesatz ist etwas, was in der Forschung, die ich mache, rauf und runter benutzt wird, die ganze Zeit, immer nur um zu sehen, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon, die Struktur kenne ich, ist nicht neu. Weil es total das Leben vereinfacht, wenn man das ganz oft sagen kann. Na, dann gibt es halt bei Ringen das Analoge dazu, mit Faktorringen werden wir später noch ganz viel arbeiten. Und jetzt versuche ich, hier nochmal den Ball aufzunehmen mit den Permutationen. In symmetrischen Gruppen, da arbeiten wir mit Permutationen. Wir haben dann eine einfache formale Sprache, wie wir Permutationen schreiben, mit diesen Regeln, dass man nur die Sachen hinschreibt, die sich bewegen und so, bla bla bla. Ja, warum eigentlich? Ja, zum Beispiel, weil in der Virenforschung irgendwann mal Leute auf die Idee gekommen sind, wie könnten Viren eigentlich aussehen, damit sie so funktionieren, wie man das beobachtet hat? Also anscheinend auf relativ wenig Platz, ziemlich viel Information, so dass sie gut irgendwo reinkommen und dann muss ja da das Material vervielfältigt werden, es müssen sich neue Viren bilden und was ist jetzt da der Witz? Das Zeug muss klein sein, ganz viel Information auf ganz wenig Platz und dann auch noch irgendwie robust, sodass wenn man jetzt da irgendwo durchgelaufen ist und unterwegs wurde ein bisschen was so irgendwie manipuliert oder es ging was kaputt, dann muss trotzdem noch ziemlich wahrscheinlich sein, dass bei der Reproduktion immer noch der richtige Virus rauskommt. Das richtige Virus? Der richtige Virus, ich bin mir nie sicher. Und wie funktioniert das? Die Modelle, die es dann so gab, um zu erklären, wie Viren sich da verhalten, warum das so funktioniert, die scheiterten immer daran, dass man einfach nicht verstanden hat, wie können die so klein sein? Da ist doch total viel Information drin. Da muss ich hin, das soll ich tun, so werde ich reproduzieren. Das muss dann alles aufgebaut werden, in der und der Reihenfolge. Und das liegt da, und das ist der Nachbar, und das liegt da drüben, und die interagieren so. Das ist voll viel Information, das ist aber winzig klein. Und dann haben sich irgendwelche Leute überlegt, das geht eigentlich nur, wenn die Information ganz klein und mit relativ viel Symmetrie verpackt ist und dann so eine ganz regelmäßige Oberfläche hat, irgendwie so, also angenähert, das ist dann ja mehr oder weniger kugelförmig. Aber die Idee ist, dass sie mit ganz viel Symmetrie simulieren. Franziska Stolz. Spielecke lernt und die schreibt gerade ihre Staatsexamensarbeit zu diesem Thema. Das ist total spannend. Die haben sich also überlegt, so ein Virus muss mehr oder weniger kugelförmig sein, also ziemlich nah dran, und die Oberfläche muss so in regelmäßige Teile unterteilt sein, man hat mit Dreiecken angefangen, später wurde das dann komplizierter, dass da ganz viel Symmetrie ist. Denn nur mit der Symmetrie konnte man sich erklären, dass diese wenigen Informationen, die da drin sind, komplett erklären können, wie das Virus aussieht. Wir können ja mal kurz überlegen, welche Info braucht dieses Virus? So eine Ecke plus die Information, wie die Nachbarn da dran liegen. Fertig. Das heißt, man braucht nur einen solchen Baustein und so eine Symmetrieinformation und dann hat man das komplette Teil und mehr muss nicht transportiert werden. Das ist doch total genial. Ja, und dann irgendwann wurde das komplizierter, weil man gemerkt hat, dass größere Viren so einfach nicht mehr erklärt werden können. Aber das Stichwort die ganze Zeit war Symmetrie. Hier zum Beispiel, wenn wir da so drauf gucken, dann sehen wir von vorne die Symmetrie eines regelmäßigen Sechsecks. Kann man in der symmetrischen Gruppe auf sechs Elementen modellieren. Und zwar als so ein Sechszyklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann noch Spiegelungen. Die kann man auch mit Permutationen darstellen. Das heißt, das ist so ein Beispiel aus dem echten Leben. Diese Virenforschung wird benutzt, um Viren besser zu verstehen und Gegenmittel zu entwickeln. Das ist kein Witz. Ich kenne Kolleginnen, die das machen. Da wird Symmetrie verwendet. Und die Sprache der Symmetrie ist halt Gruppen. Und speziell, wenn es so konkret ist, ganz häufig Permutationsgruppen, also symmetrische Gruppen und Untergruppen davon. Anderes Beispiel in der Geometrie. Je nachdem, auf was für geometrischen Objekten man arbeitet, da kann es sein, dass man Symmetrieeigenschaften der Objekte gut verwenden kann, um die Objekte besser zu verstehen. Und was würde sich da besser eignen als Gruppen und Permutationen? Riemannsche Flächen, so Zeug, an dem ich arbeite. Oder auf Graphen, Netzwerken. Algorithmen. Wir machen Algorithmen schneller, indem wir Symmetrie verwenden, also Gruppen. Und wir machen die Algorithmen so richtig schneller. Nicht nur so ein bisschen. Das heißt, Symmetrie spielt da überall an diesen Orten eine Rolle und Gruppen werden verwendet als Sprache, um die Symmetrie irgendwie zu fassen zu kriegen. Denn das ist häufig das Problem, wenn jetzt Leute überhaupt keinen guten mathematischen Hintergrund haben und irgend sowas sehen und dann sehen, okay, das sieht irgendwie regelmäßig aus, das sieht irgendwie symmetrisch aus, was auch immer das heißt. So nach dem Motto, da ist Struktur und anscheinend hat die auch was damit zu tun, wie dieses Ding funktioniert. Aber die Leute in dem Bereich, in dem wir da arbeiten, die haben dafür vielleicht keine Sprache. Und schwupp kommt die Mathematik und sagt, ja, das kenne ich doch. Symmetriegruppe, bla bla bla, hier, kann ich hinschreiben, kann ich verstehen, kann ich mitarbeiten. Und dann kann man miteinander reden und kann gucken, wie man da weiterkommt. Deswegen sind Symmetriegruppen und Permutationsgruppen so wichtig, unter anderem. Und deswegen kriegen Sie so ein bisschen was davon von mir mit. Und wenn Sie dann mehr wissen wollen, dann... Aha. Und wenn nicht, dann lasse ich Sie auch damit in Ruhe. Wirklich. Man kann schon die fragen, die hier studiert haben und die das überlebt haben. Hat es ein bisschen geholfen, meine Frage mit dem... Ich glaube, das war von Ihnen im Wesentlichen. Ja? Dann können wir jetzt die Stopptaste drücken. Oder Sie sagen, okay, ich bin an einer Stelle total verwirrt und ich brauche noch mehr. Oder erstmal okay.